Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie aus der Mitte Berlins zum ARD-Sommerinterview. Unser Gast ist heute Horst Seehofer. Willkommen, Herr Minister.
Grüß Gott.
Der CSU-Vorsitzende und neue Bundesinnenminister hat in den letzten Monaten wie kaum ein anderer Bundespolitiker in Berlin für Schlagzeilen gesorgt.
Der Mann hat ein Ziel, der Mann hat einen Weg festgelegt, dieses Ziel zu erreichen, und er lässt sich von nichts und niemandem davon abbringen.
Obergrenze, Obergrenze, Obergrenze.
Ob das rechtlich möglich ist oder effektiv etwas bringt, egal was damals zählt, ist die Bundestagswahl, und die geht für Seehofer mit dem schlechtesten CSU-Ergebnis seit 1949 aus. Jetzt steht die Mutter aller Schlachten an, die Landtagswahl. Der Mann hat ein Ziel, der Mann hat einen Weg festgelegt, dieses Ziel zu erreichen, und er lässt sich von nichts und niemandem davon abbringen.
Zurückweisung, Zurückweisung, Zurückweisung.
Ob das rechtlich möglich ist oder effektiv etwas bringt, egal was zählt, ist die Landtagswahl, und da ist Seehofers CSU von der absoluten Mehrheit meilenweit entfernt. Zurückgetreten ist der Mann schon oft, auch vom Rücktritt zurückgetreten, fragt sich, hat er auch einen
Masterplan, Masterplan, Masterplan.
Was passiert, wenn die CSU unter seiner Führung die absolute Mehrheit wieder verliert?
Ja, in 10 Wochen, Herr Seehofer, ist es soweit. Landtagswahl in Bayern. Glauben Sie noch an die absolute Mehrheit?
Ich glaube fest daran. Schauen Sie, vor einem Jahr standen wir just zum Zeitpunkt dieser Interviews blendend da und haben dann in der Bundestagswahl sehr bescheiden abgeschnitten. Jetzt stehen wir nicht ganz so gut da, aber wir setzen voll darauf, dass wir in der Landtagswahl sehr gut abschneiden. Unsere Partei ist das gut drauf und hoch motiviert.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die absolute Mehrheit ist noch möglich. Damit legen Sie natürlich die Hürde für Markus Söder wahnsinnig hoch.
Ja, warum muss man das immer gleich so personalisieren? Ich lege damit auch die Messlatte für mich persönlich hoch. Ich bin Parteivorsitzender der CSU. Markus Söder ist unser Spitzenkandidat als Ministerpräsident. Und wir haben beide die Verantwortung, ein gutes Wahlergebnis zu erzielen.
Wenn es mit den 40% oder wenn die CSU unter 40% bleibt, müssen dann nicht Menschen, Leute wie Sie und Markus Söder, die den Kurs der CSU in den letzten Jahren ganz wesentlich mitbestimmt haben, sagen, dann müssen wir eigentlich uns von unseren Staats- und Parteiämtern trennen?
Warum soll ich mich jetzt mit solchen Szenarien beschäftigen? Wir stehen gut da. Wir sind 25 Prozentpunkte vor unseren Konkurrenten. Unsere Konkurrenten liegen bei 15% oder alle miteinander unter 15%. Ich sage nochmal, wir haben 25 Prozentpunkte Vorsprung. Und wir stellen mit Markus Söder einen erstklassigen Ministerpräsidenten. Die anderen Parteien in Bayern, vielleicht kann man das heute auch mal vermitteln, haben bisher noch überhaupt keinen Ministerpräsidentenkandidaten. Also geht es jetzt nur darum, unsere gute Politik für Bayern den Menschen zu vermitteln. Und Herr dann Seehofer, werden wir auch sehr gut abschneiden.
Herr Seehofer, lassen Sie uns eine erste kurze Zwischenbilanz Ihrer Tätigkeit als Bundesinnenminister führen.
Gerne.
Sie haben sich ganz stark für die sogenannten Ankerzentren ausgesprochen. Und Sachstand gegenwärtig ist, dass von den 16 Bundesländern, die wir haben, neben Bayern, Sachsen, vielleicht noch das Saarland, gerade mal 3 bereit sind, mitzumachen. Sie werden schon verspottet als Ankündigungsminister. Schmerzt Sie das?
Ja, wissen Sie, verspottet oder mit Gerüchten übersät wird man jeden Tag als Politiker. Das schmerzt mich überhaupt nicht. Ich darf nur darauf hinweisen, dass die Ankerzentren im Koalitionsvertrag stehen. Und dieser Koalitionsvertrag wurde von den Innen- und Rechtsexperten verhandelt. Ich konnte ja damals noch gar nicht damit rechnen, dass ich Bundesinnenminister werden würde. Das heißt, die Fachleute der Koalition haben dies im Koalitionsvertrag vereinbart. Der Koalitionsvertrag gilt. Und nun müssen die Parteivorsitzenden der anderen Parteien dafür sorgen, dass aber dieses Ankerzentrum auch durchgesetzt wird, schön langsam. Die CSU in Bayern hat es durchgesetzt.
Aber der Koalitionsvertrag gilt natürlich auf Bundesebene.
Ja.
Und die Ankerzentren werden von den Länderregierungen auch mit eingerichtet und mit betrieben. Wie wollen Sie die denn überzeugen, wenn Sie bislang erst 3 haben, die überhaupt bereit sind, mitzumachen?
Ja, die Parteivorsitzenden von CDU und SPD müssen dafür sorgen, dass das, was sie unterschrieben haben, was Sie als Koalitionspartner mit der CSU vereinbart haben, auch in den anderen Bundesländern umgesetzt wird.
Das heißt, Sie erwarten von Frau Nahles, dass sie sich an ihre Länderregierungschef oder Vize wendet und sagt, räumt Platz frei für diese Ankerzentren.
Ja, unter anderem. Wir haben noch die Parteivorsitzende Angela Merkel.
Ein zweiter.
Das muss umgesetzt werden. Das ist nicht von mir erfunden worden. Das ist von den Fachleuten, sage ich nochmal, in die Koalitionsverhandlungen geschrieben worden, in den Koalitionsvertrag. Ich habe das für gut befunden, weil es geeignet ist, unsere Asylverfahren sicherer und effizienter zu machen. Bayern hat damit begonnen, Sachsen folgt. Und jetzt sind die anderen Länder am Zug.
Weil Sie die Kanzlerin gerade erwähnt haben, erwarten Sie sich in dieser Frage mehr Unterstützung von Frau Merkel?
Ja, aber jetzt nicht, dass sie bisher nichts getan hat. Sie hat mir mehrfach gesagt, dass sie ihre Ministerpräsidenten darauf hingewiesen hat. Aber wir müssen halt so lange an dem Thema dranbleiben, bis diese Ministerpräsidenten in ihren Landesregierungen dies auch durchsetzen.
Weiß sie das von Ihnen, ja, dass Sie sich mehr Unterstützung erhoffen? Oder erfährt sie das heute über unser Interview?
Nein, das erfährt sie nicht heute über das Interview. Ist für sie auch gar nichts Neues. Sie hat sich auch für selbst von sich aus in den regelmäßigen Ministerpräsidentengesprächen dafür eingesetzt. Sie hat mich immer informiert. Ich habe wieder für die Ankerzentren das Wort ergriffen. Und sie kam eigentlich immer mit positiven Botschaften zurück. Ich muss nur sagen, wir müssen da dranbleiben, sowohl der CSU-Vorsitzende, die CDU-Vorsitzende wie der SPD-Vorsitzende. Es geht ja um Glaubwürdigkeit, das umzusetzen, was wir der Bevölkerung versprochen haben.
Stichwort Rückführungsabkommen. Herr Seehofer, Sie wollten bis spätestens Anfang August Klarheit auf die Frage haben, ob jene Flüchtlinge, die in einem anderen Land bereits einen Asylantrag gestellt haben, dorthin zurücküberwiesen werden können. Und das Ganze geht ja nur flankiert mit bilateralen Abkommen, beispielsweise mit Griechenland, mit Spanien, mit Italien, dass das bislang nicht geklappt hat. Wir haben ja jetzt Anfang August. Woran liegt es? Wo hakt es?
Es geht also, wie Sie richtig sagen, um Menschen, die in einem anderen EU-Land schon einen Asylantrag gestellt haben und deshalb schon Schutz haben. Um nichts anderes. Das ist eine relativ überschaubare Thematik. Nach meiner Vorstellung hätten wir diese Menschen an der deutsch-österreichischen Grenze direkt zurückweisen können. Das wollte die Koalition so nicht. Sie hat sich auf ein Verfahren verständigt, das mit den hauptbetroffenen Ländern, das sind insbesondere Griechenland und Italien, verhandelt wird über das Prozedere der Rückführung. Diese Gespräche laufen in einem guten Klima. Ich hoffe, dass wir nächste Woche, ist die erste richtige Augustwoche, Klarheit bekommen, ob es klappt. Möglicherweise müssen am Ende...
Also in der Woche ab morgen?
Ab morgen. Möglicherweise müssen am Ende wegen der Komplexität noch einmal die Regierungschefs unmittelbar miteinander reden. Das habe ich aber schon vor Wochen im Deutschen Bundestag gesagt. Und die Schwierigkeit, die jetzt im Raum steht, dass immer bei einem Vertrag die Partner eine Gegenleistung wollen. Griechen wollen eine Gegenleistung
und die
Italiener wollen eine Gegenleistung. Und das, was dann mit denen paraffiert werden kann, möchte ich dann gerne auch der Koalition hier in Deutschland vorlegen.
Aber helfen Sie uns damit wir es verstehen. Was wollen die Italiener und die Griechen beispielsweise als Gegenleistung konkret haben?
Ich möchte jetzt nicht über alle Details reden, aber es geht im Grunde immer darum, dass wir, wenn wir Flüchtlinge von unserer Grenze zurückführen nach Athen oder Rom, dass umgekehrt dann sowohl die Italiener als auch die Griechen wollen, dass wir andere Flüchtlinge von ihnen nach Deutschland übernehmen.
Und Sie sorgen sich, ich sage das hier mal ein bisschen kaufmännisch, dass der Saldo so ausfällt, dass wir mehr übernehmen von den Griechen, als wir an der deutschen Grenze möglicherweise zurückweisen.
Das brauchen wir nicht unterschreiben, denn das würde die deutsche Bevölkerung nicht verstehen. Wenn wir also mehr aufnehmen würden, als wir an der Grenze zurückweisen, das kann ja nicht im Ernst der politische Wille sein.
Wenn es aber nicht klappen sollte mit diesen Rückführungsabkommen, holen Sie dann Ihren ehemaligen Plan mit nationalen Lösungen und einer Zurückweisung an der Grenze wieder aus der Tasche?
Herr Baumann, das ist jetzt ganz einfach. Wir verhandeln, diesen Auftrag haben wir aus der Koalition. Das Ergebnis möchte ich natürlich zuallererst der Bundeskanzlerin dann vorlegen und dann der Koalition, denn hinter einer so wichtigen Angelegenheit muss die ganze Koalition stehen. Und dann muss entschieden werden, ob wir ein eventuelles Ergebnis akzeptieren als Koalition. Mit Folgefragen beschäftige ich mich heute nicht.
Aber eins ist doch ganz klar, die Kanzlerin hat schon klar gemacht, dass es mit ihr keine Lösung geben wird, unilateral, unabgestimmt und zu Lasten Dritter. Stehen Sie auch jetzt hinter diesem Punkt nach wie vor?
Ich stehe hinter dem, was wir in der Koalition zu dieser Frage vereinbart haben. Das war das Ziel von Horst Seehofer, ist richtig. Menschen, die an der Grenze erscheinen und woanders schon einen Asylantrag gestellt haben, zurückzuführen. Das Verfahren zur Rückführung ist entgegen meines Wunsches nicht direkt an der Grenze zurückweisen, sondern mit Rom und Athen verhandeln über die Prinzipien der Zurückweisung.
Die Bundeskanzlerin hat auf ihrer Sommerpressekonferenz gesagt, die Frage der Migration sei auch eine Frage, die ihre Richtlinienkompetenz berührt. Und sie hat gesagt, ich zitiere das mal, Herr Seehofer, Minister kann nur der sein, der diese Richtlinienkompetenz auch akzeptiert. Ich stelle Ihnen die ganz einfache Frage, akzeptieren Sie die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin in all diesen Punkten?
Man muss als Regierungsmitglied dieser Selbstverständlichkeit immer eine Richtlinienkompetenz akzeptieren. So steht es übrigens im deutschen Grundgesetz. Und so habe ich es umgekehrt auch als bayerischer Ministerpräsident, weil das Gleiche in der bayerischen Verfassung steht, auch von meinen bayerischen Ministern abverlangt.
Naja, vor ein paar Wochen klang das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein bisschen anders. Da sagten Sie, ich lasse mich doch nicht von einer Bundeskanzlerin entlassen, die ich selbst in dieses Amt gebracht habe. Da hatte ich schon den Eindruck, dass Sie die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin massiv bestreiten.
Ja, weil man immer nicht richtig zuhört und es dann auch nicht richtig wiedergibt, was ich tatsächlich gesagt habe. Ich habe gesagt an meine Parteifreunde im Parteivorstand, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Erstens, die CSU gibt ihr Anliegen auf. Zweitens, ich handle trotz der Richtlinienkompetenz mit der Folge, dass dann die Kanzlerin den Minister entlassen muss. Und drittens, ich trete selbst zurück. Das sind die drei Möglichkeiten. Dann haben wir uns zusammengesetzt in der CSU im engsten Kreise und haben die CDU nochmal um ein Gespräch einen Tag später gebeten mit dem bekannten Ergebnis, dass man jetzt verhandelt.
Aber verstehe ich Sie richtig, Sie akzeptieren die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin, weil das schon grundsätzlich so verlangt wird. Sie sagen aber für sich selbst, wenn ich mit dieser Politik der Kanzlerin nicht konform gehen sollte, dann ziehe ich für mich persönlich Konsequenzen. Habe ich Sie so richtig verstanden?
So wäre es damals gewesen. Aber wir haben ja in der Verhandlung dann ein Ergebnis erzielt.
Herr Seehofer,
wir werden jetzt sehen, ob diese Absicht ein vernünftiges Ergebnis bringt.
Herr Seehofer, in diesem ganzen Kontext dieser Diskussion wurde von zwei Verfassungsorganen die Schroffheit der Sprache beklagt. Zum einen war das die Bundeskanzlerin selbst, dann aber auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, der gesagt hat, zum Teil habe es eine inakzeptable Rhetorik gegeben. Wir Beobachter sind uns einig, dass das wirklich auf die CSU gemünzt war. Gibt es aus den letzten Wochen bei Ihnen ganz persönlich einen Satz oder eine Bemerkung, die Sie bereuen, von der Sie sagen, die würde ich Stand heute nicht mehr so machen?
Also wirklich, ich bin da sehr sensibel, wenn es um Fehler in der Politik geht. Wenn einem ein Fehler unterläuft, muss man dies in der Öffentlichkeit einräumen, akzeptieren und den Fehler korrigieren. Ich habe mich da sehr genau geprüft, ob da Sätze dabei sind, die man nicht sagen sollte, und muss Ihnen sagen, ich komme nicht zu dem Ergebnis, dass hier falsche Sätze geprägt wurden. Demgegenüber bin ich und ist meine Partei mit Sätzen und Attributen konfrontiert worden, wo sich überhaupt niemand darüber aufgeregt hat. Wir sind in Bezug gesetzt worden zu Mördern, zu Rassisten, zu Terroristen, zu Nazis.
Aber nicht von seriösen Leuten.
Es ist uns unterstellt worden, dass wir Konzentrationslager errichten wollen. Da sind die Ankerzentren gemeint und vieles andere mehr. Da hat sich damit überhaupt niemand beschäftigt. Herr Baumann, ja, das muss ich Ihnen nochmals sagen. Ja. Zu diesem Begriff Asyltourismus, der aus Bayern gekommen ist,
von Herrn Söder,
haben wir jetzt mal recherchiert. Der wurde von der EU-Kommission in einem Bericht an den Europäischen Rat und an die Europäische Kommission verwendet. Wir müssen Entscheidungen treffen, um den Asyltourismus zu stoppen. Das ist eine Formulierung der EU-Kommission und darüber hat sich seit dem Jahre 2008 niemand aufgeregt.
Das heißt,
nur wenn es die CSU macht, kommt sofort die Sprachpolizei und will uns bevormunden, was wir sagen dürfen.
Also ich kenne keine Sprachpolizei in Deutschland, aber eine Nachfrage noch, weil Sie sagen, Sie haben für sich persönlich nichts zu bereuen. Das gilt dann auch für Ihren Satz, dass Sie die Abschiebung von 69 Asylbewerbern nach Afghanistan gut geheißen haben, ausgerechnet an Ihrem 69. Geburtstag. Das haben viele Menschen in Deutschland als Zynismus verstanden. Können Sie das nachvollziehen?
Wenn man es so zur Kenntnis nimmt, wie es nach meiner Pressekonferenz gerade über die öffentlich-rechtlichen Medien vermittelt wurde, dann habe ich Verständnis, dass die Bevölkerung sagt, kann das sein? Es war eine Frage eines Kollegen von Ihnen, der sich kritisch mit der Abschiebepraxis in Deutschland auseinandergesetzt hat, auch mit Bayern. Ich habe darauf sehr umfassend geantwortet und ein Satz war dabei, um zu bestätigen, es geht aber mit der Zahl der Abschiebungen nach oben. Und zwar nicht als Geburtstagsgeschenk für mich, wie das so übermittelt wurde, oder mit großem Wohlgefallen, sondern als Entgegnung gegenüber Ihrem journalistischen Kollegen. Früher waren das 10 oder 5 und jetzt 69. Und dann habe ich noch hinzugefügt, dass dies 69 an meinem 69. Geburtstag waren. Das ist von mir nicht bestellt und reiner Zufall.
Aber ich glaube, genau das war der Link, dass Sie das besser gelassen hätten, die Relation zu Ihrem Geburtstag herzustellen.
Darf man denn gar nicht mehr sagen, dass das die Empfindung, dass das ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag passiert, weder als Geschenk noch mit Zynismus noch mit Freude, sondern der Öffentlichkeit mitgeteilt.
Also, da gibt es sicherlich unterschiedliche Sichtweisen. Lassen Sie uns die letzten 2 Minuten noch...
Aber es ist kein Regelverstoß, dieser Satz.
...für ein anderes Thema. Sie sind ja auch Bundesminister für Bauen und Wohnen. Sie selbst, Herr Seehofer, haben Wohnen und Bauen als die soziale Frage unserer Zeit genannt in den letzten Monaten. Nun wissen wir seit gestern, dass die Zahl der Sozialwohnungen für Geringverdiener mit Mietpreisbindung drastisch gesunken ist in Deutschland. Wenn das angesichts der Notlage, die wir haben, so ist, wie wollen Sie als zuständiger Minister entgegenwirken?
Schauen Sie, diese Zahl bezieht sich auf das letzte Jahr 2017, also insbesondere auf die Zeit vor der Bundestagswahl 2017. Wir haben deshalb als Koalition vereinbart, jährlich 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen in Deutschland, um auch eine Antwort zu geben auf die explodierenden Mieten. Und ich habe das größte Wohnungsbauprogramm aufgelegt, das es in der Geschichte der Deutschen gab. Sozialer Wohnungsbau, zusätzliche Milliardenhöhe, Baukindergeld, steuerliche Abschreibung von frei finanzierten Wohnungsbau für 4 Jahre auf 5% und Städtebauförderung in Milliardenhöhe.
Ganz kurz, weil wir wenig Zeit haben. Momentan ist es so geregelt, dass für den sozialen Wohnungsbau die Länder zuständig sind. Muss das zurück zu Ihnen in den Bund?
Wir ändern ja deshalb das Grundgesetz. Viele Länder haben dieses Geld nicht für den sozialen Wohnungsbau, sondern für andere Zwecke verwandt. Deshalb kommt die schlechte Statistik für die Vergangenheit zustande. Wir ändern jetzt das Grundgesetz, dass der Bund auch wieder für den sozialen Wohnungsbau zuständig sein kann. Und wir füllen das sofort auf, übrigens mit Unterstützung des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, mit 2,5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau.
Herr Minister, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich empfehle Ihnen am 26. August unser nächstes Sommerinterview. Dann ist die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zu Gast bei Tina Hassel. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.